out here. Uh-oh. Richard.
Oh, wow. Wow.
Will Smith just smacked the shit out of me.
Ja, liebe Herrschaftinnen und Herrschaften, sehr schön gendert, Herr Frick. Wer kann sich nicht mehr an die Szene erinnern, die sich letztes Jahr an diesem Anlass ereignet hat, wo sich eigentlich die Stars und die Sternchen gegenseitig abfeiern? Warum auch immer, kann man sich mittlerweile fragen. Aber ja, ein Oscar-Verleih 2022 hat doch Will Smith tatsächlich Chris Rock auf der Bühne vor Oscar-Verleih. Er ist gehauen, weil der einen Witz hat gemacht über seine Frau, die ja einen kreisrunden Haarausfall hat, also eben der Witz angebracht ist. Da haben sich schon alle irgendwelche Filmpodcasts das ganze Jahr darüber ausgelassen und da möchte ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu äussern. Aber zu was ich mich möchte äussern? Es ist das Filmthema, was ich euch anbiete, die Woche darüber zu reden. Die Oscars im Allgemeinen, oder wie sie auch heissen auf Englisch, The Academy Awards. Der Anlass, wo sich, wie gesagt, die Filmemacher zu Hollywood gegenseitig die Eier schaukeln. Ja, und die Woche ist ja rausgekommen, wer alles nominiert ist für die Oscars im Jahr 2023 und das mit zum Anlass für mal so ein bisschen über den Anlass. Genau, ich nehme zum Anlass, über den Anlass zu reden. Wow, die Redundanz, das ist ja wunderbar. Passt ja. Mit Faust aufs Auge, würde ich sagen. Ja, die Academy Awards, die haben ja mal sehr viel Glamour gehabt früher nochmal. Sie haben als der grosse Filmpreis gehandelt worden, den es überhaupt gibt. Mittlerweile ist der Glamour aber ein bisschen verloren gegangen. Heutzutage hat fast niemand mehr Interesse mehr an diesen Academy Awards. Nicht mal, also ganz viele Filmkritiker, die ich sehr schätze, die haben mittlerweile abgeschlossen, die sich das nicht mehr an die mehrstündige Sendung, die dann auch noch live übertragen wird auf Streamings und auf gewissen Fernsehsendern. Aber warum ist das eigentlich so? Es hat sicher auch damit zu tun, wie ich schon gesagt habe, ja, die Academy und Hollywood und wer auch immer, die feiern sich auch gegenseitig ein bisschen ab. Und ja, es hat einfach irgendwie auch nicht mehr so Charme und auch nicht mehr so Witz wie früher mal. Und es fehlen, glaube ich, so ein bisschen die schillernden Momente. Also, jetzt, letztes Jahr haben wir natürlich einen gehabt. Also, schillernd ist der natürlich nicht gewesen. Aber Momente wie zum Beispiel, wo der Marlon Brando, amerikanische Ureinwohnerin, auf die Bühne geschickt hat, für sie Oscar entgegenzunehmen. Zum Beispiel. Oder wo der Roberto Benigni aus lauter Freude, wo er den Oscar gewonnen hat, für La Vita e Bella auf den Stuhl rumtanzt und turnet ist. Das sind so Momente, wo man irgendwie vergeben sucht im Moment. Also was noch so erwähnenswert war, ist vielleicht dann zumal, wo der falsche Film als bester Film ist ausgezeichnet worden, oder der falsche Film im Couvert war, wo es geheiss hat, ja, La La Land gewinnt der Oscar, und dann ist es aber doch Moonlight gewesen am Schluss, wobei man ja heute nicht genau weiss, ob jetzt das einfach auch nur gewesen ist, für Einschaltquoten zu generieren oder im Nachhinein noch ein bisschen von sich reden zu machen, dass man das absichtlich irgendwie so gemacht hat. Aber anyway, bei mir ist es mittlerweile auch 10 Jahre her, seit ich das letzte Mal einen Oscar-Verleih fast ganz geschaut habe. Das war im Jahr 2013 gewesen. Dann zumal, wo Skyfall für Adele, also der James Bond-Song zum Film Skyfall, der Oscar gewonnen hat. Und ich bin ja so ein grosser Bond-Fan gewesen. Oder immer noch, muss man ja sagen. Und das war die erste Oscar-Nomination gewesen seit Jahren. Zehnte für einen James-Bond-Film. Darum hat mich das dann so gepackt. Und ich habe mich dann so für die Gala vorbereitet. Nicht, dass ich mich selber in Chalet geworfen, keine Angst. Aber ich habe sogar alle Filme, die für den besten Film sind, nominiert waren, habe ich mir im Vorfeld angeschaut. Und bin richtig gebannt vor dem Fernseher gehockt und habe das geschaut. Jetzt eben das letzte Mal vor 10 Jahren. Und ja, wie gesagt, die schönen Oscar-Momente, die sind ein bisschen vorbei. Und auch die Gala an sich, es ist auch nicht mehr so wahnsinnig wert, darüber zu reden. Man macht es aber irgendwie gleich noch. Das finde ich eben das Interessante. Immer wird werden Artikel geschrieben, wenn die Oscar-Nominationen bekannt gegeben werden. Wer gewonnen hat, das wird ja auch immer thematisiert in den Medien. Wir haben sogar beim Radio früher aber noch einen Moderator gehabt, den habt ihr ja schon gehört, Philipp Sommerhalder, der hat die ganze Oscar-Gala in der Nacht verfolgt und hat am nächsten Tag Zusammenschnitte gemacht, wo wir dem Radiosender abspielen können, ob sie das heute noch machen. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber jetzt habt ihr ja mehr zum Glück. Und ich nehme jetzt mal die Nominationen ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Die Oscar-Nacht fängt vom 12. auf den 13. März statt, wie immer im Dolby Theatre in Los Angeles. Und wie gesagt, sind Nominationen in 23 Kategorien die Woche bekannt gegeben worden. Und da wollen wir doch jetzt schnell mal ein bisschen reinschauen, was da alles so ein bisschen dabei ist in diesen Nominationen. Wir haben den besten Schauspieler in der Hauptrolle. Und da, ja, da tauchen, oder, stechen wir ein paar Namen ins Auge. Als erster wird der Austin Butler genannt, wo der Elvis gespielt hat, im gleichnamigen Film Elvis 2022. Und der hat ein bisschen einen zweifelhaften Ruf. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn nicht gesehen. Aber was man glaubt, nicht schlecht können reden, ist die Darstellung von Austin Butler, von Elvis Presley. Und darum ist er wahrscheinlich auch für einen Oscar nominiert. Dann haben wir, ja, ich habe es hier auch schon gesagt in diesem Podcast, wo ich die Folge über darüber gemacht habe, The Show Must Go On, habe ich auch ein bisschen über The Banshees of Inisherin oder Inisherin geredet. Ich weiß eben nie, wenn man es richtig ausspricht. Wie tönt es besser? Inisherin oder Inisherin? Ich glaube, es ist eben Inisherin, so irisch. The Banshees of Inisherin. Auf jeden Fall ist einer meiner Lieblingsschauspieler in diesem Film unterwegs und leistet wirklich eine wahnsinnige Performance. Und er ist jetzt auch für den Oscar nominiert, was ich ja schon so ein bisschen voraus habe gesehen, weil er auch schon den Golden Globe hat gewonnen. Das ist meistens ja so ein bisschen ein Gradmesser für das, was bei den Oscar, zumindest bei den Nominationen passiert, dass die sicher dort auftauchen. Und Colin Farrell ist jetzt tatsächlich als Favorit oder ist nominiert zumindest mal, Favorit weiss ich jetzt nicht, aber ist auch bei mir zumindest für die beste Hauptrolle. Und da hat er sicher auch gute Chancen, die zu gewinnen. Gäbe es nicht einen Herausforderer, der auch recht Furore gemacht hat, Brendan Fraser. Der sagt vielleicht auch vielen Kindern aus den späten 80er, Anfang, oder wo Anfangs 2000er im Alter waren, dass man den Film schauen konnte. Der hat ja bei «Die Mumie» gespielt gehabt. Oder George, der aus dem Dschungel kam. Also der Brendan Fraser ist wirklich so in den Ende 90er, Anfangs 2000er sehr viel gesehen in den Film und ist dann plötzlich irgendwann mal vor der Bildfläche verschwunden. Und da hat sich dann mal herausgestellt gehabt, dass er auch privatrechtliche Probleme hatte. Aber der Brendan Fraser, der hat jetzt riesen Comeback gegeben im Film «The Whale», wo er eine übergewichtige Person spielt. Und für das er hat nicht tatsächlich so viel Gewicht angesetzt, das muss man jetzt schon mal sagen. Aber er hat zumindest einen sehr guten Kostümbildner oder eine sehr gute Kostümbildnerin gehabt. Und er soll fulminant spielen in diesem Film. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns schon läuft. Ich glaube es nicht. Meistens laufen ja die Oscar-Filme oder allgemein die Filme aus den USA bei uns immer ein bisschen später. Vor allem, wenn es so ein bisschen, ja, nicht gerade die grossen Blockbuster sind, die der wahrscheinlich auch dazu zählt. Und, aber mich würde Well sehr interessieren und so sehr, dass ich es Colin Farrell möchte gönnen, dass er den Oscar bekommt für seine Rolle in Banshees of Inisherin. Ja, habe ich gewusst, dass Brendan Fraser auch das Rennen macht. Und er hat das so Furore gemacht, er hat Standing Ovations bekommen für seine Rolle und er war sichtlich gerührt gewesen. Ich habe das Gefühl, der Sympathiefaktor, der bringt einfach der Colin Farrell wahrscheinlich nicht her. Oder es wird jemand ganz anders, was kann ja auch immer noch sein. Weil, was man vielleicht zur Academy auch noch muss sagen, wo ja die Oscars verleiht, ist ein bisschen unberechenbar. Das hat man in der Vergangenheit schon vielfach gemerkt und sie wird auch immer wieder kritisiert wegen dem, weil es primär irgendwelche reiche, alte Säcke, männliche Säcke, muss man auch noch sagen, wo vielfach die Filme gar nicht sehen und einfach mal so aufs Grad raus irgendetwas auszeichnen. Und ja, das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen gebessert, weil man da schon ein bisschen schaut, dass man zumindest die Filme mal gesehen hat, was ich eigentlich als grosser Filmfan ja zumindest finde, dass man hier ein Urteil darf, wobei ich mache ja jetzt genau das Gleiche und habe, glaube ich, nur einen Bruchteil von diesen Filmen gesehen, die ich jetzt darüber rede. Aber in dem, wenn man schon einen Award kann verleihen kann, dann würde ich auch sagen, sollte man doch auch schauen, dass das ein bisschen Hände und Füße hat. Also, auf jeden Fall bin ich gespannt, wer von diesen beiden das Rennen macht oder sonst irgendjemand. Dann haben wir Schauspielerinnen in ihrer Nebenrolle. Kommen hier zuerst. Schauspielerinnen, wenn sie Schauspieler, die männliche Form hier. Und das sticht für mich natürlich auch der Brendan Gleeson raus, der ja in The Banshees of Inisherin gespielt hat. Dann haben wir da noch andere Namen, einen zweiten Nebendarsteller von The Banshees of Inisherin, der Barry Keoghan, der ja der Dominic gespielt hat, der ein bisschen, sage jetzt, dümmlich junger Mann, der an Schwester von Colin Farrell ja probiert, schöne Augen zu machen. Wobei, ja, schöne Augen macht er es nicht, er macht es relativ plump, aber ist ja egal. Der ist auf jeden Fall auch noch für einen Oscar nominiert. Und einer, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat, Der Kehui Huan, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, für Everything, Everywhere, All at Once. Und dieser Film, der ist ja auch sehr durch die Dille gegangen letztes Jahr, ziemlich überraschenderweise. Und hat so ein bisschen Doctor Strange and the Multiverse of Madness Joke gestohlen, weil im Doctor Strange geht es um Multiverse. Und hat das ziemlich stiefmütterlich behandelt. Von da hat Everything Everywhere All at Once also einen viel besseren Job geleistet, was so Multiversen angeht. Und der Ke Huy Quan ist ein Nebendarsteller aus diesem Film und ist jetzt eben nominiert für einen Oscar. Und ich frage euch jetzt vielleicht, warum ich den hier so prominent nenne. Der Name sagt doch niemandem etwas. Der Name vielleicht nicht, aber eine Rolle hat er bestimmt irgendwie wahrgenommen in den 80er Jahren. Auch wenn er es vielleicht nicht eins zu eins mitbekommen hat in den 80er Jahren, sondern, aber da gehe ich davon aus, sicher später 90% von den Leuten, die das gehört oder hier hören, die haben die Figur oder den Schauspieler schon mal gesehen. Er hat nämlich den Short Round gespielt im zweiten Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und der ist jetzt wirklich jahrzehntelang nicht mehr aufgetaucht. Er hat dann zumal als Junge hat auch noch bei The Goonies hat auch noch mitgespielt. Und jetzt als Erwachsener hat man ihn wirklich nie mehr gesehen und jetzt endlich wieder mal in einem Film. Und darum muss ich sagen, möchte ich es ihm gönnen, wenn er den Oscar würde bekommen. Wahrscheinlich hat aber auch der Barry Keoghan grosse Chancen. Er hat schon gesagt, Brendan Gleeson, ja, nicht, würde ich jetzt sagen, der ist jetzt von mir aus gesehen zu wenig rausgestochen, für das er den Oscar für die beste Nebenrolle würde gewinnen, würde ich sagen, obwohl natürlich wieder eine grandiose Leistung herlegt. Ihr merkt jetzt, es sind jeweils mindestens 5 Nominierte. Beim besten Film sind es dann noch ein bisschen mehr. Aber ich zähle jetzt hier nicht alle auf, weil ich finde, ich kann auch nicht langweilen mit Sachen, wo ich auch gar nichts sagt. Und wir zum Teil auch nicht. Darum gehen wir einfach mal so ein bisschen die Bekannteren durch. Wir haben die Schauspielerin, ihre Hauptrolle. Und da haben wir ein paar ganz schillernde Namen, die man schon mehrmals gehört hat und wahrgenommen hat. Die grossartige Kate Blanchett ist nominiert für Tar. Da spielt sie Dirigentin, die ich bei Babylon Fang den Trailer gesehen habe. Den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Film. Sieht aber sehr interessant aus. Für den Film ist sie nominiert. Dann Ana de Armas für Blonde, wo sie Marilyn Monroe spielt. Und da habe ich auch schon mal so ein bisschen darauf hergedeutet, dass der Film ja nicht unbedingt bei vielen angekommen ist. Der lobt das Spiel von Ana de Armas. Andere finden, sie ist einfach ein weinerliches, weiss nicht was, und hat einfach nur den Blick drauf, als ob sie gerade 5 Sekunden vor dem Losheulen wäre. Und ich glaube auch relativ viele Tränen vergießt in diesem Film. Ich muss sagen, den habe ich auch nicht ganz geschafft. Darum frage ich mich, ob sie tatsächlich Chancen hat auf den Oscar. Wahrscheinlich muss sie zuerst noch anders unter Beweis stellen, dass sie den wirklich verdient hat. Dann haben wir einen weiteren Namen, den man nicht viel sagt. Dann Michelle Williams ist ja die Witwe, wenn man so will, von Heath Ledger. Die ist noch nominiert für den Film «The Fablemans». Einer von Steven Spielberg, was um jungen Mann geht, der gerne ins Filmgeschäft möchte einsteigen. Und ich glaube, hier auch schon erwähnt in diesem Podcast, ich bin so ein bisschen Steven Spielberg, einer von meinen Lieblingsfilmen in den 70er Jahren, der gemacht, der weiße Hai. Und auch die Indiana Jones-Reihe, habe ich vorhin auch schon angesprochen, gehört absolut auch zu meinen Lieblingsfilmreihen und. Ich meine, der Mann hat ja 1000 Mal bewiesen, dass er es drauf hat, aber mittlerweile ist mir der Steven Spielberg, ja, er ist mir ein bisschen zu geleckt, wenn man so will. Irgendwie, er ist zwar immer noch unterwegs, aber so, so in den letzten Jahren so mit dem Remake, den er gemacht von West Side Story und das Zeug, das er mit dem Tom Hanks so gemacht hat, das hat mich alles irgendwie gar nicht mehr so richtig interessiert. Mir denke ich, er ist einfach noch so ein bisschen, ja, einfach Oscar-Kandidat irgendwie am raushauen oder auch mit der Absicht. So kommt es mir manchmal klein und darum ist jetzt der Fablemans bei mir auch nicht auf meiner Liste von Filmen, die ich unbedingt noch sehen wollte. Aber Michelle Williams muss eine gute Leistung abliefern in diesem Film. Und darum ist sie nominiert für den Oscar für die beste Hauptrolle. Meine absolute Favoritin wäre die Hauptdarstellerin aus dem Film, den ich vorhin schon angetönt habe, Everything, Everywhere, All at Once. Und das ist Michelle Yeoh. Habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Und Michelle Yeoh, das ist eine krasse Frau. Die hat in den 80er im asiatischen Kino sehr präsent gewesen und hat wie der Jackie Chan selber, alles Tanz, was man sieht in diesem Film, hat sie selber gemacht. Und sie war, glaube ich, ähnlich viel verletzt gewesen wie der Jackie Chan. Hat aber nie die Aufmerksamkeit bekommen wie er. Und das finde ich sehr schade, weil die hat wirklich einen drauf, die ist extrem talentiert, auch als Schauspielerin, ein richtiger Hau drauf. Und natürlich als grosser Bond-Fan habe ich ja das Herz auch für ihren Auftritt beim 1997er Tomorrow Never Dies. Und jetzt ist Michelle Yeoh für Everything Everywhere All at Once, wo sie auch wieder mal auf der Leinwand gesehen ist, eine Oscar-Nomination eingeheimst. Und ich würde sagen, sie hat es doch verdient, dass man ihr den Oscar auch gibt dieses Jahr. Wir werden es sehen. Dann haben wir eine Schauspielerin in ihrer Nebenrolle. Und das gehe ich jetzt auch schnell ganz kurz durch. Da wäre zum Beispiel Angela Bassett wäre nominiert für Black Panther Wakanda Forever. Das habe ich nicht gesehen bis jetzt, weil mir die Marvel-Geschichte ja langsam so ein bisschen aus dem Haus raushängt. Aber Angela Bassett, eine wunderbare Schauspielerin, und Jean Barr leistet sie auch hier eine gute Performance. Wer aber für mich die grosse Favoritin ist, und das habt ihr hier auch schon gehört, ist Carrie Condon. Sie war für mich so ein bisschen das Herz von The Banshees of Inisherin. Sie spielt ja die Schwester von Colin Farrell. Und sie war für mich so ein bisschen der heimliche Star gewesen, und darum möchte ich es ihr sehr gönnen, wenn sie den Oscar für die beste Nebenrolle bekommen als Supporting Actress. Gehen wir weiter für einen Animated Feature Film, also den besten Animationsfilm. Und da könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken, wenn ihr die letzten Filmsünder-Episoden gehört habt, wer da für mich der grosse Favorit ist. Und er ist natürlich auch nominiert. Alles andere hat einfach auch keinen Sinn gemacht. Und das ist Guillermo del Toro seit Pinocchio. Dann haben wir noch andere Nominierte, wie zum Beispiel der zweite Teil vom Gestiefelten Kater oder Turning Red. Und ja, die können von mir aus gesehen noch so gut sein. Ich glaube, an Guillermo del Toro und Pinocchio kommen sie einfach nicht her, weil der so herzig ist, der Film, und so herzlich vor allem und mit so viel Liebe gemacht. Von mir aus gesehen, klarer Favorit. Und wenn da etwas anderes gewinnt, dann verstehe ich also die Welt wirklich auch nicht mehr. Dann haben wir die Kamera, also Cinematography. Da muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht gross mitreden, weil da sind ganz viele nominiert, die mir nichts sagen oder Filme, die ich nicht gesehen habe. Wer wieder mal auftaucht, ist der Roger Deakins, den ich erwähnt hatte bei meinem kleinen Rundumschlag, wo es um Sicario ging. Und Roger Deakins, der ist einfach ein wahnsinniger Kameramann. Aber eben, da lasse ich mich jetzt nicht auf den Test raus. Da sage ich jetzt mal, diese Kategorie lasse ich mal jetzt offen mit Oscar-Vermutungen. Dann wären wir beim Kostümdesign. Und da ist auch ein Film nominiert, der mich auch erstaunt hat, wenn der auf dieser Liste nicht auftaucht. Und das ist Babylon, wo ja die letzte Filmsünderfolge drum ist gegangen, wo ihr auch gerne noch nachhören könnt hier auf diesem Kanal. Weitere Nominierte sind Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. Die gehören, die üblichen Verdächtigen tauchen da wieder auf. Und der Film Mrs. Harris Goes to Paris. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das gelesen habe. Jetzt soll ich sagen, merke ich das ja rein. Ja, auf jeden Fall die auch für das schönste Kostümdesign. Aber da habe ich das Gefühl, Babylon macht das Rennen, und das ist auch klar mein Favorit. Dann haben wir Regisseure. Und das ist jetzt auch sehr spannend, weil da haben wir Namen, wo man auch schon etwa die mal gehört hat, Daniel Kwan und Daniel Scheinert für Everything Everywhere All at Once, wobei wir die auch noch nicht so auf dem Radar hatten. Dann hat er schon genannt Steven Spielberg von The Fablemans oder Fablemans. Ja, der ist auch quasi alle Jahre nominiert. Da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen durch, der gewinnt auch nicht unbedingt. Dann haben wir den Todd Field für Tar, für den Film mit Kate Blanchett. Und Triangle of Sadness, der Regisseur Ruben Östlund. Und mein grosser Favorit, den habe ich jetzt noch gar nicht genannt, aber ihr könnt euch auch jemanden denken. Über ihn rede ich immer nur in höchsten Tönen. Und das ist der Martin McDonagh für The Banshees of Inisherin. Und ich fände es einfach cool, wenn dieser Typ endlich mal einen Oscar gewinnen würde. Gut, er hat noch nicht so viele Filme gemacht, aber wenn er abliefert, dann liefert er einfach ein Brett ab von einem Film, und das hat er auch wieder bewiesen mit dem. Und es würde mich freuen, wenn er auch mal stellvertretend für das, was er eigentlich in den letzten, was sind jetzt das, 15 Jahre etwa für Hollywood leistet und einfach Filme abliefert, die ich einfach sensationell finde. Dann gibt es zwei Kategorien, die ich jetzt überspringe. Dokumentationen, da habe ich nämlich überhaupt nichts davon mitbekommen. Dann haben wir den Film Schnitt, der unter anderem auch wieder Banshees of Inisherin nominiert ist. Und zum ersten Mal taucht hier auch ein Film auf, der auch ein paar Mal nominiert ist. Und ich glaube auch viel sehr darauf entgegen, oder darauf hergefiebert haben, so muss man ja sagen. Top Gun Maverick, die Fortsetzung von Top Gun, wo ja, wie viel später ist gekommen als das Original? Ich glaube, das sind über 30 Jahre, kann das sein? Ja, ich glaube, 85 ist der erste rausgekommen und jetzt der zweite letztes Jahr. Und die haben ja, glaube ich, wirklich recht krass, einen krassen Aufwand betrieben, was so Film, Flugszenen und so angeht, wo ja alles wirklich gedreht ist worden und ganz, also mit, natürlich mit Computereffekten geschafft, aber eben so, wie man es machen sollte, nämlich so, dass man es nicht merkt. Aber der Film hat mich irgendwie nicht gereizt, im Kino zu schauen. Und ja, für mich ist auch schon der erste irgendwie, der hat so die Propaganda-Vibes irgendwie, wo so wie ein Damokles-Schwert über dem Film hängt und irgendwie mir jedes Mal bei mir verhindert hat, dass ich den Film überhaupt mal schon nur angefangen oder so. Und darum hat mich Top Gun Maverick überhaupt nicht interessiert. Ist für mich so ein bisschen Propaganda für das amerikanische Militär. Aber der ist auf jeden Fall nominiert für den besten Filmschnitt. Für mich aber ganz klar wieder Favorit ist The Banshees of Inisherin, weil in dieser Kategorie auch nominiert ist. Nehmen wir auch Elvis, Everything Everywhere, All at Once und Tar, die da dabei wäre. Aber dort habe ich wirklich hoffe ich zumindest, dass The Banshees da wieder zu rennen macht. Dann haben wir den internationalen Film. Und da bin ich sehr enttäuscht, dass der Peter K. hier nicht auftaucht. Und gehen wir schnell weiter zur nächsten Kategorie. Make-up und Hairstyling. Und da gibt es ganz viele interessante Sachen. Zum Beispiel All Quiet on the Western Front. Und da bin ich zuerst gar nicht gestiegen, was das für ein Film ist, bis ich dann auch checkt. Das ist das Remake von Im Westen nichts Neues. Und der kommt ja aus Deutschland und ist ganz kurz, glaube ich, in der deutschen Kino gelaufen. Bei uns, glaube ich, nicht unbedingt. Da bin ich mir jetzt aber auch gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist der Film jetzt auf Netflix. Und ich muss zu meiner Schande sagen, ich habe weder das Original noch jetzt das Remake gesehen. Leider, aber ich bin halt wirklich nicht so die Kriegsthematik, da muss ich schon ziemlich irgendwie heiß drauf sein, auf den Film selber. Also da geht es zum Beispiel wie Full Metal Jacket oder Apocalypse Now oder ja, Platoon oder so, wo ich alle gesehen habe. Aber jetzt eben All Quiet on the Western Front habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber der ist sage und schreibe insgesamt für 9 Oscars nominiert und darum auch hier, also ja, jetzt nicht in jeder Kategorie schon erwähnt, wo er schon nominiert war, aber auf jeden Fall hier auch beim besten Make-up und Hairstyling. Nein, der Batman ist hier zum ersten Mal nominiert. Der hat ja letztes Jahr auch Furore gemacht, ist bei mir nicht ganz so gut weggekommen wie vielleicht bei anderen, hat aber mittlerweile auch ein bisschen dazugewonnen. Und ja, logisch, Superheldenfilme sind immer prädestiniert fürs Make-up und das Hairstyling nominiert zu werden. Darum ist auch hier Black Panther Wakanda Forever auch noch dabei. Und ja, bei Biopics, also bei Biografiefilmen, die sind auch meistens irgendwie dabei, wenn es um Make-up und Hairstyling geht. Und darum ist Elvis auch dabei. Wahrscheinlich hat noch niemand die Tolle so schön herbekommen, wie die Leute, die Elvis in diesem Film die Frisur gemacht haben. Und, als schon angesprochen hatte, The Whale ist ja auch nominiert, auch wegen dem wahnsinnig krassen Kostüm, das der Brendan Fraser in diesem Film trägt. Und darum würde ich auch sagen, der macht hier zu rennen. Habe ich das Gefühl. Gut, dann haben wir die Musik, Original Score, also die Filmmusik, die ausgezeichnet wird. Da haben wir nochmal All Quiet on the Western Front. Dann Babylon, die Filmmusik, die ich euch ja schon empfohlen habe, mal reinzuhören. Und wieder The Banshees of Inisherin von Carter Burwell, Filmmusik. Und wenn wir jetzt schon extra Playlist haben für Filmsünderfolge, dann ich euch doch den Soundtrack oder den Score dort auch noch rein. Könnt ihr mal reinhören. Ihr Filmsünder OST-Playlist, also einfach auf Spotify, den findet ihr sie. Dann haben wir noch Everything Everywhere All at Once, das Score und The Fabelmans. Ja, das ist auch ein Kandidat, der praktisch jeder Oscar verleiht, wenn er irgendeine Filmmusik gemacht hat, einfach auch dabei ist. Und das ist der John Williams. Wo ich aber auch das Gefühl habe, dass der auch nicht unbedingt gewinnt. Ich habe das Gefühl, wirklich, dass wahrscheinlich Babylon das Rennen macht oder The Banshees, weil das halt eine andere Art von Score ist. Natürlich angehaucht vom irischen Touch, wo die Musik dort hat. Dann haben wir die Original Songs, die nominiert sind. Die tun ich schon alle in die Playlist rein. Da könnt ihr dort mal selber die hören oder ich gehen, weil ich kenne gar nicht alle von denen. Dann haben wir Applause aus dem Film Tell It Like a Woman, Hold My Hand vom Top Gun Maverick, wo von Lady Gaga geschrieben ist worden, unter anderem. Dann Lift Me Up aus Black Panther Wakanda Forever, unter anderem mit Rihanna. Dann Natu Natu aus dem Film RRR, von Musikern, die man glaube ich nicht unbedingt kennt. Und als fünfte Nominierung «This is a Life» von «Everything Everywhere All at Once». Ja, diese Songs könnt ihr auch gerne mal reinhören. Ich mache jetzt da auch keine... Ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen, auf was das am Schluss rausläuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei Wakanda Forever könnte landen. Einfach nur, weil... Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass der irgendwie in einer anderen Kategorie etwas abräumt und das halt hier so ein bisschen wie stellvertretend wird sein. Auch wahrscheinlich so ein bisschen, weil emotional dort ja recht auch etwas hat wollen leisten durch den Abschied von Chadwick Boseman, der ja in diesem Film auch noch passiert am Anfang. Und vielleicht tut man dort das musikalisch noch würdigen. Gut, dann wären wir bei der spannendsten Kategorie wahrscheinlich. Es geht um einen Best Film und da sind nominiert All Quiet on the Western Front wieder einmal. Avatar, The Way of Water, was mich ein bisschen erstaunt, weil ich halte mich jetzt hier als einer, der nicht mal den ersten Avatar gesehen hat und den zweiten auch noch nicht schauen. Ich habe gehört, er muss fantastisch gut aussehen, aber die Story sind halt schon wie beim ersten einfach wieder ein bisschen flach und ist dem, glaube ich, nicht so mit. Habe ich auch zumindest gehört. Darum, ja, Avatar, The Way of Water, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass der als bester Film ausgezeichnet wird. Leider habe ich das auch nicht das Gefühl beim nächsten, obwohl das echt mein Wunschkandidat wäre für einen Oscar. Und ich könnte mich schon denken, es ist der Banshees of Inisherin, der auch nominiert ist, wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich wird der nicht gewinnen, aber es wäre doch schön. Dann Elvis ist nominiert, finde ich auch relativ erstaunlich, weil der ja auch nicht so gut ist weggekommen. Everything Everywhere All at Once ist ein bisschen weniger erstaunlich. Dann The Fablemans, wie schon gesagt, Spielberg ist echt quasi jedes Mal nominiert, wenn er irgendwie einen Film rausholt. Dann Tar, den ich auch noch nicht gesehen habe, mit der Cate Blanchett als Dirigentin, könnte von mir aus gesehen noch ein interessanter Kandidat sein. Läuft bei uns der erst noch. Nein, also etwas, was ich mich wirklich gefragt habe. What the fuck? Was zum Teufel hat Top Gun Maverick unter den besten Filmen verloren? Gut, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der Film wirklich mehr zu bieten hat, als die ich jetzt gesagt habe. Also wenn einer ausgezeichnet sollte werden, dann also, nicht der, sage ich jetzt einfach mal. So fies bin ich jetzt einfach und ich tue das jetzt einfach mal so ins Blaue aus, einfach mal... behaupten. Okay, gut. Ja, ich höre schon. Ja, du kannst doch nicht einfach einen Film verurteilen, den du nicht gesehen hast. Gut, ich schaue ihn und gebe dann vor der Oscar-Verleihung nochmal mein Urteil ab, ob der wirklich Oscar-würdig ist. Er ist sicher gut gemacht, das steht nicht ab, aber dass er als Gesamtfilm wirklich best, nein, glaube ich auch nicht, dass der den Preis bekommt. Now, Triangle of Sadness und Women Talking, die ich beide auch leider noch nicht gesehen habe. Bei Women Talking hat unter anderem Frances McDormand produziert. Und das ist natürlich sie, ist auch ein ganz grosser Name zu Hollywood. Sie ist schon etliche Mal als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Und könnte natürlich auch gut sein, dass sie jetzt so den Oscar mal als Produzentin bekommt. Das sind so, also von mir aus gesehen, Women Talking und Triangle of Sadness sind so ein bisschen die für mich unter dem Radar laufen. Und darum könnte es auch gut sein, dass einer von denen am Schluss zu rennen macht. Wir werden es erfahren. Nach Production Design haben wir auch wieder ein paar schöne Anwärter, unter anderem auch Babylon, die ich hier einfach mal als Favorit rausnehme. Die anderen die zähle ich gar nicht mehr auf, weil die haben wir jetzt schon genug manchmal aufgezählt hier. Dann Kurzfilm, animiert und Kurzfilm, echt, sage ich jetzt, also Live-Action auf gut Englisch, lassen wir mal weg, weil das, da habe ich auch keine Ahnung, was da genau nominiert ist, weil ich da nichts habe gesehen. Dann haben wir den Sound, also das Sounddesign, nicht die Musik und da... sie unter anderem Avatar, The Batman, Elvis nominiert und Top Gun Maverick. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt hier Top Gun von mir aus gesehen wahrscheinlich einen Oscar könnte gewinnen. Einfach rein durch die ganzen Sounds, die in diesem Film zelebriert werden. Ich meine, dass sie natürlich Flugzeuge, das ist natürlich prädestiniert für so etwas. Und darum tue ich jetzt mal ins Blaue rausraten, dass Top Gun Maverick wahrscheinlich das beste Sounddesign gewinnt. Dann haben wir die Special Effects, also Visual Effects. Und da haben wir wieder die üblichen Verdächtigen wie Avatar The Batman, taucht hier auf, Black Panther, Wakanda Forever oder Top Gun Maverick. Und ja, obwohl Maverick, glaube ich, auch recht gute Effekte hat, glaube ich, dass Avatar hier zu Rennen macht. Und das wird von mir aus gesehen, glaube ich, der einzige Oscar sein, wo Avatar 2 gewinnt. Weil er ist, glaube ich, scheint wirklich extrem gut gemacht. Und dass man da wieder so wie ein Exempel, nein, es ist nicht das Exempel statuiert, aber so wie stellvertretend für einfach der nächste Schritt in Sachen visuellen Effekten würdigen. Und da ist ja der James Cameron schon immer ein Pionier gewesen, sei es mit Terminator 2 oder schon Aliens oder der erste Avatar, Titanic. Also eben, ich meine, der Mann, der weiss einfach, wie man das auf die Leinwand bringt, das Zeug und so, dass es gut und einfach wunderbar schön aussieht. Dann haben wir Writing, also Adapted Screenplay, das sind adaptierte drei Bücher und ich habe das recht lustig gefunden, dass da Fortsetzung auch dazu zählt. Also wenn man quasi eine Geschichte weiter hat erzählt, was es schon mal gegeben hat, also wie eben Fortsetzung, dann zählt das scheinbar auch als adaptiertes Drehbuch. Und darum ist hier Top Gun Maverick auch dabei, was eigentlich noch witzig wäre, wenn der würde gewinnen, weil ja, da noch ein Prozess läuft, weil der erste Top Gun hat ja auf einem Zeitungsartikel basiert gehabt, also lose. Und dann zumal hat man das Recht gekauft gehabt, dass man das für Top Gun für den ersten dürfen brauchen. Beim zweiten hat man aber die Rechte nicht neu eingekauft, weil man das Gefühl hatte, ja, das ist ja so eine eigene Geschichte und so, aber die Nachfahren von dem Zeitungsjournalist, der den Artikel geschrieben hat, die haben jetzt Klage eingereicht. Und sie glaube sogar am Gewinnen oder haben sogar schon gewonnen oder Recht bekommen zum Teil und bekommen jetzt Entschädigung über finanziell. Darum wäre es recht witzig, wenn da das Top Gun, das adaptierte Drehbuch, der Oscar würde gewinnen. Was auch noch nominiert ist, ist Glass Onion, A Knives Out Mystery, Fortsetzung, wenn man so will, von Knives Out. Wo wir eben bei diesem Thema wären, dass Fortsetzungen auch ausgezeichnet werden können. Hier, wobei man muss sagen, außer die Hauptfigur und vielleicht auch so ein bisschen sagen wir, der Stil, obwohl der auch völlig anders ist als bei Knives Out, hat jetzt eigentlich, Knives Out hat jetzt Glass Onion von mir aus gesehen nicht sehr viel mit dem Vorgänger zu tun. Aber ja, mal schauen, sind wir gespannt, was hier ausgezeichnet wird. Ich habe das Gefühl, dass weder Top Gun noch Glass Onion den Oscar gewinnt, sondern wieder einer von den anderen. All Quiet on the Western Front haben wir da, Living oder Women Talking, die ich, wie gesagt, alle drei nicht gesehen habe. Und dann haben wir noch den Oscar für das beste Writing, originale Drehbuch. Und da sind wieder nominiert die üblichen Verdächtigen, die man schon ein paar Mal gehört. Everything Everywhere All at Once, The Fablemans, Tar oder Triangle of Sadness. Und last but definitely not least, mein grosser Favorit in dieser Kategorie, The Banshees of Inisherin von Martin McDonagh. Ist jetzt da das Drehbuch auch geschrieben worden. Was ja ganz spannend ist, ist zu schauen, welcher Film wie viele Nominationen bekommen hat. Und da haben wir die Big Three, wenn ihr so wollt. Also die drei Filme, die am meisten Nominationen bekommen haben. Ganz vorne dabei ist Everything Everywhere All at Once mit sage und schreibe 11 Nominationen. Dann hinten dran All Quiet on the Western Front, also im Westen nichts Neues. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal, wenn es mir recht ist, dass ein deutscher Film überhaupt schafft, in so vielen Kategorien für einen Oscar nominiert zu werden. Ich habe schon gehört, Witzel, deutsche Podcaster, liebe Grüße an Cinema Strikes Back, wo es gesagt hat, jetzt die Schlagzeile werden die auch sein nach der Oscar-Verleihung. Wir sind Oscar. Und genau gleich viele Nominationen, was mich natürlich besonders freut, ist The Banshees of Inisherin, wo auch 9 Nominationen bekommen hat. Wobei man muss sagen, auch 2 in der gleichen Kategorie als besten Nebendarsteller, der Brendan Gleeson und der Barry Keoghan. Das heisst, also 9 werden sie sowieso nicht erreichen können, weil ja nur ein besten Nebendarsteller auszeichnen kann. Wird. Und ich zweifle auch daran, dass sie die 8, die noch bleiben, auch alle abräumen. Es würde mich natürlich aber sehr freuen, wenn sie das würden schaffen. Weitere haben wir Top Gun, der mich erstaunt hat, 6 Nominationen. Der Fablemans mit 7 Nominationen ist weniger erstaunlich. Wie gesagt, Steven Spielberg-Film. Elvis mit 8, auch erstaunlich, wenn man bedenkt, wie der Film bei Kritikerinnen und Kritikern und auch beim Publikum ein bisschen durchzogen ist, wahrgenommen worden. Dann Babylon mit 3 Nominationen, Avatar 2 mit 4, The Batman mit 3 und Black Panther, Wakanda Forever mit sogar 5 Nominationen. Meine Wünsche habe ich vorhin kundgetan, wenn die alle würden gewinnen würden, die ich mir wünsche, das sind jetzt nicht die, die das Gefühl haben, dass sie gewinnen, aber eben, wie gesagt, man darf ja zwischendurch auch so ein bisschen träumen. Also dann wäre Banshees klar Gewinner würde 7 von den 9 Nominationen in tatsächliche Auszeichnungen umwandeln. Dann haben wir Everything Everywhere All at Once, wo ich Michelle Yeoh und der Darsteller vom Short Round, den ich jetzt den Namen gerade vergessen habe, würde auszeichnen. Dann wären das 2 Oscars insgesamt. Dann Babylon, die würde von mir aus gesehen einfach alle drei Oscars abstauben, hat es ja verdient. Dann The Whale, Pinocchio und Avatar jeweils mit einem Oscar. Aber wie gesagt, eben, man kann da eigentlich nicht viel sagen, was denn da am Schluss denn wirklich passiert. Das ist ja immer ein bisschen eine Überraschung. Was vielleicht weniger eine Überraschung wird sein, ist, dass ein Herr garantiert bei dieser Oscar-Verleihung nicht wird auftauchen, weil er sich letztes Mal einfach einen geleistet hat.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Ja, es ist aber noch nicht ganz fertig. Zwar haben wir jetzt die Oscar-Nominationen haben wir jetzt schon abgehandelt. Ich möchte aber jetzt noch über eine Preisverleihung reden, die von mir aus gesehen fast ein bisschen spannender ist als die Oscars, aber etwa genau gleich kontrovers diskutiert wird. Und das ist am Abend vorher die Verleihung von den sogenannten Golden Razzies oder, wie man auf Deutsch auch sagt, die goldige Himbeere. Die wird zum 43. Mal wird die, verliehen. Das erste Mal war das 1981 der Fall gewesen. Und das ist der Negativfilmpreis, also quasi der Anti-Oscar. Und warum heissen die eigentlich Golden Razzies? Das kommt von einer Redewendung, die lautet «to blow a raspberry», was so viel bedeutet wie ein Furzgeräusch mit dem Mu machen. Also etwa irgendwie so. Und das macht man ja meistens dann, wenn man das Gefühl hat, ja, das war jetzt ein völliger Schwachsinn gewesen, wo jetzt die Person da gemacht hat oder so. Und darum passt es ja eigentlich auch. Ja, Razzies, das finde ich einfach irgendwie eine interessante Geschichte. Und darum bin ich eigentlich auch fast gespannt, welche Filme das dort nominiert sind. Gut, ich halte einfach auch ein bisschen einen Hang zu. Dort bin ich ein bisschen Giggeli, muss ich ehrlich sagen. Ich habe fast lieber Podcasts oder Filmpodcasts, Filmkritiker, die sie über Filme auslösen, weil ich das irgendwie fast interessanter finde. Warum das Leute den Film schlecht finden, als warum finden sie ihn gut. Aber ja, item jetzt mal das so dahingestellt. Das, was man zu den Razzies kann sagen, da gibt es Filme, da gibt es auch so Listen mit Filmen, die am meisten gewonnen haben oder die schon am meisten Razzies gewonnen haben. Und da machen wir jetzt schnell einen 5er-Olymp draus. Und zwar auf Platz 5 haben wir mit 7 Razzie Awards Twilight Breaking Dawn Part 2 aus dem 2012, also der letzte von Twilight Saga. Dann haben wir auf Platz 4 Showgirls aus dem Jahr 1995, hat 7 Razzies gewonnen und ein Special Award. Dann im 2000, also das sind 5 Jahre später, oder 4 Jahre, je nachdem wie man rechnet. Und zwar ist das für den schlechtesten Film aus dem ganzen Jahrzehnt, 90er Jahre. Dann haben wir auf Platz 3 «I Know Who Killed Me» aus dem Jahr 2007, irgend so eine Lindsay Lohan-Gurke, die ich auch nicht gesehen habe, ganze 8 Razzies gewonnen. Dann hat der zweite Platz «Battlefield Earth» aus dem 2000, wo ja so quasi der Tiefpunkt ist von John Travolta seiner Karriere nach seinem grossen Comeback in Pulp Fiction, hat er es einfach komplett vergeben, als er da das Buch vom Scientology-Gründer hat verfilmen lassen. Der hat 7 Razzies gewonnen und 2 Special Razzie Awards, nämlich im 2005 das schlechteste Drama in der Geschichte von der Razzies oder wie sie es genannt haben, in den ersten 25 Jahren von der Razzies. Und 2012 hat nochmal einen bekommen für den schlechtesten Film aus den ganzen 2000er Jahren. Auf Platz 1 ist aber einer, der ist ungeschlagen seit dem Jahr 2012 und das ist Jack and Jill von und mit dem Adam Sandler, eine ganze 10 Razzies gewonnen und ist der erste Film, der das geschafft hat, die alle in einer Zeremonie abzustauben. Also nicht so wie die anderen, die da noch irgendwie Jahre drauf nennen, noch so Special Awards bekommen, sondern der hat tatsächlich 10 Razzies bekommen in einer einzigen Preisverleihung. Was auch noch interessant ist, ist, wenn wir noch schnell so ein bisschen auf die Schauspieler schauen, die Razzies gewonnen haben, da haben wir Namen wie Sylvester Stallone, der schon 4 Razzies gewonnen hat. Der war mittlerweile auch schon 14 Mal nominiert gewesen. Dann haben wir Kevin Costner, der 3 Razzies abgestaubt hat und Adam Sandler, der jetzt gar nicht aufgeschrieben hat, wie viel das er gewonnen hat, aber aus meiner Sicht einfach auch viel zu wenig, wenn er hinter dem Costner und dem Stallone ist. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen beschämend, dass man so einen Razzie bekommt, weil das ist ja nicht unbedingt etwas, wo man sich damit bürsten kann. Man kann es aber auch auf die gute Art nehmen. Und da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, im Jahr 2005 hat nämlich Halle Berry höchstpersönlich ihren Razzie Award entgegengenommen, wo sie als schlechteste Schauspielerin bekommen hat für ihre Rolle als Catwoman.
Yeah.
Also nicht gehört, sie hat fast mehr Freude, dass sie den Razzie bekommen hat, als dem, was sie den Oscar gewonnen hat. Und das ist schon eine Art und Weise, mit dieser Schmach umgehen, wobei man bei ihr nicht das Gefühl hat, dass es wirklich Schmach ist. Aber eben, wie gesagt, sie hat den Oscar in der Tasche gehabt, kurz vorher, und darum kann man das natürlich auch mit Humor nehmen. Was bei den Razzies auch etwa die mal gibt, ist, dass sie zurückgezogen werden, oder etwa die. Es ist auch schon mal vorgekommen, gerade als letztes, ist das letztes Jahr passiert, weil dann ist der Bruce Willis für relativ viele Rollen nominiert gewesen. Der hatte ja gerade so eine Phase gehabt, wo er in jedem Brunz-Film mitgespielt hat, meistens nur in ganz kleinen Rollen. Und dann in einem Jahr, weiss nicht wie viele Filme rausgeholt hat, und dann hat sich die Filmwelt oder die Kritikerinnenwelt hat sich gefragt, was ist mit dem Bruce Willis los, dass der nur noch ein Rollkrepier nach dem anderen rauslässt. Und dann haben die die Razzies verleihen, das Gefühl gehabt, ja komm jetzt, tun wir das auch mal entsprechend würdigen. Dann ist aber ja rausgekommen, dass der Bruce Willis an Aphasie leidet, dass er sich die Texte auch gar nicht mehr richtig merken kann, sondern es ist, glaube ich, eine sehr, sehr traurige und tragische Geschichte. Und darum haben dann die, die die Nominationen machen für die Razzies, haben dann Bruce Willis all die Nominationen haben sie mal wieder abgesprochen, beziehungsweise, ich glaube, er hat sie sogar gewonnen gehabt. Und dann hat man sie wieder aberkannt im positiven Sinn. Ja, das wäre so ein bisschen die Geschichte von den Razzies und ein paar Beispiele. Jetzt würde es mich und euch wahrscheinlich auch interessieren, welche Filme sind denn jetzt im Jahr oder für das Jahr 2022 für Razzies nominiert? Da brauchen wir noch eine festere Stimmung da, ja, genau. Ja, sehr schön, merci vielmals, aber ein bisschen leisiger dürfte es ja schon sein, gehört mir ja gar nicht, wir sind alles abelieren. Ihr Kategorie schlechtesten Film nominiert sie unter anderem Blonde, was ja sehr interessant ist, weil ja die Ana de Armas unter anderem nominiert ist für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Dann haben wir Disney's Pinocchio, der zweite Pinocchio, der letztes Jahr rausgekommen ist. Und definitiv, wenn man den Pinocchio von Guillermo del Toro gesehen einfach unten durchläuft. Und das haben ja die Razzies vergeben, haben das erkannt und haben darum der Disney's Pinocchio auch nominiert für einen Razzie. Und was auch dabei ist, ist Morbius, der Marvel-Klamauk, der anfangs letztes Jahr rausgekommen ist, wo, glaube ich, auch niemand ein gutes Haar dran hat. Klar, über den Spider-Man-Bösewicht, der zwar irgendwie mit im Spider-Man-Universum verbunden ist, aber irgendwie gleich im eigenen Universum spielt, wie das schon bei Venom der Fall war. Ja, bla 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 bla. Auf jeden Fall ist der auf einen Razzie nominiert. Dann haben wir den schlechtesten Schauspieler. Da taucht der Tom Hanks auf als Geppetto. Disney's Pinocchio. Ja, das ist schon so eine Eigenheit bei den Razzies. Man trifft die gleichen Filme oder die üblichen Verdächtigen ein paar Mal an. Nein, der Jared Leto als Morbius. Es war schon klar, dass der irgendwie auftauchen muss. Und der Sylvester Stallone ist auch wieder mal nominiert. Ist das echt jetzt mittlerweile seine 15. Nomination für den Film Samaritan oder so. Dann im schlechtesten Schauspielerinnen, da ist Bryce Dallas Howard für Jurassic Park Dominion nominiert. Dann Diane Keaton, das ist natürlich krass, weil das ist ja eine von der Grand Dame aus Hollywood, also eine grossartige Schauspielerin, die ist auch nominiert für einen Razzie. Wisst ihr was, irgendwie ist die Musik da im Hintergrund, die passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich erzähle. Komm, stellen wir das gleich schnell ein bisschen ab. Weiter haben wir Alicia Silverstone, ich habe gar nicht gewusst, dass die noch unterwegs ist. Wahrscheinlich ist die auch jetzt so ein bisschen rar gesagt, was ihre Filmrollen angeht. Und da ist sie auch ein bisschen Schmach, ist sie ausgerechnet noch für eine Goldene Himbeere nominiert für den Film The Requiem. Dann haben wir schlechtestes Remake, Rip-Off oder Sequel. Das wäre Blonde, wäre da nominiert. Was mir jetzt nicht gross erstaunt, haben wir Disney's Pinocchio, Firestarter, die Stephen King-Verfilmung, die letztes Jahr im Kino ist gelaufen, die, glaube ich, bei uns gar nicht so wahnsinnig auf dem Radar ist. Und Jurassic World Dominion, die da auch in dieser Kategorie nominiert ist. Dann haben wir schlechteste Nebendarstellerinnen, Lorraine Bracco, für Pinocchio, die hat nur die Stimme geliefert, muss man jetzt hier noch sagen. Also das ist ja fast eine Leistung, dass man da als schlechteste Nebendarstellerin überhaupt kann nominiert werden. Und Penelope Cruz fällt hier auch noch auf für The 355. Das ist ja so eine Agentinnen-Klamotte gsi, wo glaub auch extrem schlecht war, trotz guter Besetzung, aber Penelope Cruz ist da scheinbar negativ aufgefallen. Dann haben wir am schlechtesten Nebendarsteller, da haben wir ganz viele unbekannte Namen dabei, außer einer, der auch wieder raussticht, und das ist der Tom Hanks. An dem wird für letztes Jahr irgendwie kein gutes Haar gelassen. Ja, mal schauen, ob es da wieder aufwärts geht mit dem lieben Herr Hanks. Everybody's Darling, he? Jetzt für zwei Razzies nominiert. Gut, ich muss sagen, ich bin nie so Fan von ihm. Im Vergleich zu allen anderen. Das wäre vielleicht auch mal ein Fünferrolle im Top 5 Schauspieler und Schauspielerinnen, die bei allen scheinbar echt Everybody's Darling sind, aber ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen, warum die so beliebt sind. Item! Dann hätten wir noch das schlechteste Leinwandpaar. Finde ich auch immer eine sehr spannende Kategorie. Da ist jetzt das Jahr, denke ich, mir nicht wahnsinnig viel rum, wo man sollte erwähnen sollte. Da haben wir auch wieder Tom Hanks, der nominiert ist, zusammen mit seinem, Achtung, Latex-Gesicht, wo sie ihm haben, er spielt ja der Produzent, glaube ich, so der Entdecker von Elvis, und hat so eine komische Maske, wo man auch sieht, dass es einfach eine Maske ist, und darum ist der Tom Hanks zusammen mit seiner schlechten Maske nominiert. Dann haben wir auch noch Blond, der doppelt nominiert ist in dieser Kategorie. Und die anderen Sachen, die sagen mir eigentlich nicht so viel. Gehen wir weiter zum schlechtesten Regisseur. Das ist der Judd Apatow. Das ist eigentlich ein guter Regisseur, wenn es um Komödien geht. Der hat aber letztes Jahr den Netflix-Film «The Bubble» rausgegeben, wo es ja darum geht, wie ein Filmdreher in der Corona-Pandemie könnte aussehen auf humoristische Art. Leider soll der Film aber gar nicht, überhaupt nicht lustig sein. Habe ich mir lassen sagen, ich habe ihn nicht geschaut, weil wir ganz viele Leute davon abgeraten haben. Dann haben wir den Andrew Dominik, ja, was nicht überrascht, für Blond, der nominiert ist. Der Daniel Espinosa für Morbius. Und der Robert Zemeckis, eigentlich mal ein guter Regisseur gewesen. Wir haben eine Back to the Future-Trilogie und ganz viel anderes für Disney's Pinocchio. Der hat irgendwie so die Spur auch ein bisschen verloren, wenn ihr mich fragt. Müsste jetzt der auch wieder mal einen rausholen, der ein bisschen, ja, soll ich sagen, ein bisschen besser daherkommt. Gut, und dann haben wir noch das schlechteste Drehbuch, wo Blond wieder nominiert ist. Pinocchio, Jurassic World, Dominion und Morbius. Ja, das wäre noch das, was man noch zu den Razzies kann sagen kann. Vielleicht auch noch kurz Überblick. Blond hat die meisten Nominationen mit 7 Razzie-Nominationen, was ja eben lustig ist, weil ja Anna de Armas für den Oscar noch nominiert ist nebenbei. Pinocchio hat 6, also der Disney-Pinocchio. Ja, nicht der vom Guillermo del Toro, das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Dann Morbius hat 5, Jurassic World Dominion 3 und der Elvis der hat 2, was ja auch wieder lustig ist, weil der ja auch für etliche Oscars nominiert ist. Die Razzies, die werden die am Vorabend von den Oscars werden die verliehen. Und vielleicht muss man hier auch noch sagen, ja, Zweifel auf den Ruf, habe ich ja mal gesagt. Und das liegt vor allem daran, weil sie sich auf Showwerten aus. Sie tun absichtlich, glaube ich, auch so ein bisschen Zeug nominieren, wo halt nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also, ich meine, hier sieht man es wahrscheinlich jetzt beim Tom Hanks, dass der so häufig nominiert wird, dass man auf dem umreiten und so. Halt, das ist ein Name, wie gesagt, alle lieben den Tom Hanks und wenn sie ihn für 3 Razzies nominieren, ja, dann gibt es natürlich zu reden. Und da kommt manchmal schon ein bisschen Kritik gegenüber den Razzies. Ich finde es aber trotzdem irgendwie lustig. Und ja, immer wieder spannend, wenn die bekannt geben werden, die Nomination, wobei ich muss sagen, das Jahr haben sie es den Oscars ein bisschen nachgemacht und haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu bieten, denke ich mir jetzt an dieser Stelle. Ja, die Oscars, wie gesagt, die werden dann vom 12. auf den 13. März werden die verliehen und ich bin fast schon geneigt dazu, dass ich mich nach 10 Jahren wieder bemühe, die ganze Awardshow mal zu schauen. Ja, ich überlege mir es noch, ob ich das mache. Aber wenn ich es machen würde, würde ich das natürlich hier ganz klar parallel dazu mit Podcast verfolgen. Wäre ja vielleicht noch lustig, da mal wieder mal reinzuschauen und ob sie den Rang wieder verwünschen. Das Jahr soll es ja auch wieder einen Host geben, der das Ganze begleitet. Letztes Jahr hat man sie ja einfach so mit, wie Chris Rock ist ja einfach einer von vielen gewesen, der zwischendurch etwas gelabert hat. Aber das Jahr soll es wieder wirklich mit einem Host einen roten Faden geben durch die ganze Geschichte. Ob das der Oscar wieder ein bisschen aus der Versenkung zieht und eine Einschaltquote bringt, das werden wir erfahren, wenn die Oscars über die Bühne gehen, vom 12. auf den 13. März. So, wir hören uns Mitte Februar wieder mit einem aktuellen Kinofilm. Ich habe es schon letztes Mal angetönt, dann gehen wir dann wieder mal ein bisschen ins Marvel-Universum und schauen, ob auch die nach der 4. Phase, die ja auch ein bisschen abgeflacht ist oder beziehungsweise niemand so genau gewusst hat, was sie jetzt eigentlich wollen, den Rank wieder verwünscht. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, schaut ganz viele Filme oder macht sonst schöne Sachen mit eurer Zeit. Habt's gut und wir hören uns.
Okay, that's a wrap.